Willipedia Podcast.
In unserem kleinen, wunderbaren Neudenken-Podcast-Studio jetzt einer, der damit was zu tun hat. Da komme ich gar nicht mit rund, muss ich sagen. Erik Demuth. Hallöchen, schönen guten Tag, Erik Demuth.
Hallo, hallo.
So, und zwar, er hat unfassbar viel mit Kryptowährungen, mit Bitcoin zu tun und hat eine Krypto, also eine Börse quasi ins Leben gerufen, Bitpanda. Lieber Erik, ich habe damit gar nichts am Hut. Ich hoffe, nach den kommenden 10 Minuten bin ich tatsächlich schlauer und ein bisschen angefixt, was das Thema geht. Erklär erstmal, wie kann man aus Bitcoin oder Kryptowährung eine Börse bilden? Was ist das System dahinter?
Ja, also wir sind da mittlerweile in Europa der größte Broker oder größte Krypto-Plattform. Und ich möchte aber eigentlich gar niemanden anfixen, ja. Weil ich sehe im Prinzip Krypto oder Bitcoin generell erstmal als eine neue Asset-Klasse, die sie einfach jetzt über viele Jahre etabliert hat, die regulatorisch angekommen ist, die im Finanzmarkt einfach gehandelt wird, die einfach auch mittlerweile wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also vor 10 Jahren hätte noch nie gehört und mittlerweile hat da jeder schon mal drüber geredet, drüber nachgedacht und mittlerweile ist die Adoption Rate schon wirklich sehr, sehr hoch. Was ich aber nicht mag, ich möchte niemanden bekehren zu etwas, sondern ich bin immer ein großer Fan davon, genauso wie ich es auch niemanden irgendwelche Tech-Aktien zum Beispiel sage, oh, musst du unbedingt kaufen, weil das, was für mich passt, heißt nicht, dass es für jemand anderen passt. Und das ist die Psychologie des Investierens ist einfach sehr, sehr stark unterschätzt und es ist einfach sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend bin ich aber großer Fan davon, dass Leute sich nach und nach mit allen möglichen Asset-Klassen mal selber beschäftigen und vielleicht ausprobieren, um dann überhaupt zu gucken, ob das was für einen ist. Aber um sein Portfolio zu diversifizieren, wenn man das als Ziel hat, dann ist es sicherlich keine schlechte Asset-Klasse, das ein bisschen reinzumischen zumindest.
Aber ist es denn nicht so, wenn man den ganzen Verlauf sieht, diese ganze Geschichte des Bitcoin, die Geschichte von Kryptowährung, die Geschichte, was weltpolitisch so abgeht, wird es denn irgendwann wirklich so sein, dass, sagen wir mal, Edelmetalle wie Gold und am Ende aber auch Bitcoin, Kryptowährung eigentlich das Maß der Dinge sein werden und zum Beispiel Währungen ablösen könnten? Also ist das ein Bild, das man da zu dramatisch malt oder realistisch?
Da gibt es viele Ansichten. Ich bin da relativ gemäßigt. Ich sehe Bitcoin eher als digitalen Wertspeicher, also den digitalen Wertspeicher. Und man darf auch nicht Krypto, es gibt tausende von verschiedenen Kryptos, viel davon ist natürlich auch irgendwelche Copy-Sachen, teilweise auch Schrott, ja, muss man natürlich auch ganz klar sagen, so wie es in allen Industrien gibt, das ist noch immer so. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Blue Chips und gucken mal Bitcoin und Ethereum an, die beide komplett unterschiedlich sind. Unterschiedliche Technologie, unterschiedliche Art von, wie diese Coins auf den Markt kommen, unterschiedliche Ziele, was gelöst werden soll und Herangehensweisen, die haben eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun. Und dementsprechend sind die auch nicht, meiner Meinung nach nicht in Konkurrenz. Jetzt den Bogen zu spannen zur klassischen Währung als Zahlungsmittel. Ich sehe zum Beispiel Bitcoin gar nicht als Zahlungsmittel. Ich benutze es selber auch gar nicht als Zahlungsmittel. Für mich ist es aber einfach ein Wertspeicher, weil alle Eigenschaften, die man Gold nachsagt, hat Bitcoin auch. Plus es ist jederzeit handelbar. Ich kann es überall hin transferieren. Ich habe im Prinzip, es ist wie eine Art digitales Gold. Also das, was Gold im Prinzip nicht hat, weil es nicht digital ist, hat Bitcoin. Der einzige Nachteil noch bei Bitcoin als Wertspeicher ist, dass es natürlich noch stärker schwankt. Das liegt aber an der Marketkapitalisierung. Das heißt, der Gesamtmarketcap von Gold ist, ich glaube, 12, 13, fast 15 Mal größer als der von Bitcoin. Bei Bitcoin leben wir bei 1,3 Billionen. Was schon relativ hoch ist, aber nehmen diese Schwankungen auch ab. Das heißt, die Varianz nimmt ab und das liegt einfach daran, dass der ganze Markt erwachsener wird, dass einfach viel mehr etablierte Player und institutionelle Investoren auch zum Beispiel durch den ETF in den Markt gekommen sind, dadurch eben auch weniger Schwankungen stattfinden und dadurch die Adoption noch stärker gefördert wird. Aber wie in jeder Technologie, es braucht Zeit. Es ist, man kann nicht erwarten, ich sage jetzt mal ganz plakativ, wenn das Telefon erfunden wurde, dann kann man jetzt auch nicht erwarten, ja, wieso kann ich denn jetzt da keine Videotelefonie mehr machen? Ne? Das hat jetzt irgendwie 30 Jahre gedauert, bis das etabliert ist. Nur heutzutage geht alles ein bisschen schneller und Bitcoin ist noch nicht so alt. Ne? Darf man nicht vergessen. Und trotzdem ist es mittlerweile schon im Finanzmarkt angekommen.
Ich habe gerade mit dem Stichwort Gold, kam mir jetzt so eine kleine Idee. Also Gold ist ja auf diesem Planeten begrenzt. Es gibt irgendwie eine begrenzte Anzahl Gold, das, was schon gefördert wurde, was da ist, was noch irgendwo unter der Erde liegt und darauf wartet, gefunden zu werden. Insofern könnte es ja nie eine Goldinflation geben. Dass Gold inflationär verfügbar wäre, was ja des Wertes nicht zuträglich wäre. Wie schafft man sowas bei Bitcoin?
Aber das ist ja noch klarer. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass jetzt noch irgendwo ein Goldvorkommen gefunden wird. In 50 Jahren oder sowas, von dem wir gar nicht wissen, und auf einmal geht die Goldmine nochmal ordentlich hoch. Aber bei Bitcoin ist es ganz, ganz klar. Das ist sogar so transparent. Ich weiß genau, am Ende sind im Jahre 2100 irgendwas, gibt es nachher 21 Millionen Bitcoin. Wir sind jetzt aber schon bei, glaube ich, 19 Millionen oder sowas, die am Markt sind. Das heißt, alle 4 Jahre, und wir hatten ja dieses Jahr dieses Halving-Event, also im Schnitt muss man ein bisschen ausführen und sagen, alle 10 Minuten im Schnitt wird ein neuer Block gefunden, Blockchain, und dafür diese Rechenleistung zur Verfügung stellen. Die Miner kriegen dann als Reward im Prinzip dann Bitcoins. Und die halbieren sich dann alle 4 Jahre, dieser Reward. Und deswegen ist am Anfang sehr viel auf den Markt gekommen worden, Markt gegeben worden. Und jetzt eben im Vergleichsweise sehr wenig. Das heißt, die nächsten 100 Jahre kommen noch vielleicht 10, kommen noch ungefähr weniger als 10% der Coins, die es überhaupt geben wird, auf den Markt. Aber das Ganze ist eben perfekt, weil ich genau weiß und vorhersehen kann, in welcher, also wann es wie viele Coins gibt im Umlauf. Das heißt, ich weiß ungefähr, in 2 Jahren und 14 Tagen werde ich ungefähr so und so viele Coins auf dem Markt haben. Das kann ich bei keiner anderen Sache. Also das ist schon sehr, sehr klar. Dieses Protokoll ist sehr klar vorgegeben. Und dementsprechend, was diese Scarcity, was diese Verknappung angeht und die Transparenz dahinter, ist schon extrem gut.
Aber der Unkenrufe, das entgegenzusetzen, die da rufen und sagen, das ist alles Lug und Trug und das ist alles nicht sicher und ich habe schon gehört, in 10 Jahren gibt es sowieso gar nichts mehr davon.
Aber das höre ich ja seit 10 Jahren jedes Jahr.
Da wollte ich eben gerade an, du hörst es auch seit 10 Jahren schon. Ja. Also was kannst du dem entgegensetzen?
Naja, also da mittlerweile sogar viel mehr als sonst. Also erstmal ist es wie bei jeder neuen Technologie, das ist immer erstmal, Veränderung macht immer erstmal Angst bei Leuten. Ja? Die Veränderung ist aber hier gar nicht so radikal, wie man glaubt, weil, wie gesagt, ich sehe das zum Beispiel bei Bitcoin sehr komplementär. Ich sehe das einfach als eine neue Art von Wertspeicher. Und etwas, was ich einfach sehr, sehr gut überall über die Landesgrenzen hinweg mitbringen kann. Und es ist aber auch ein Irrglaube von vielen Leuten, leider noch immer im heutigen Zeitalter, dass viele glauben, das ist nicht nachvollziehbar. Anonym, das ist nicht anonym, es ist pseudonym. Aber pseudonym in der Hinsicht, dass ich es extrem gut nachverfolgen kann. Und mittlerweile sind wir genauso reguliert wie Banken. Das heißt, wir haben die gleichen Vorschriften. Nur, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion habe, da gibt es sowas wie Chainalysis, das wird auch von den ganzen Staaten benutzt, das benutzen die Banken, das benutzen wir, die damit arbeiten. Ich kann jede Transaktion wie so ein Netz auch visuell nachverfolgen. Das kann ich mit keiner anderen Sache. Das ist extrem gut. Das heißt, jeder, es nimmt mittlerweile ab, glücklicherweise, weil das einfach wirklich ein überholter Mythos ist. Aber in den ersten Jahren, natürlich mit jeder neuen Technologie, fangen immer erstmal Leute an, das für irgendwas Negatives und Illegales zu benutzen. Und das ist mittlerweile so transparent und so gut verbreitet. Der letzte Bericht vom letzten Jahr waren, glaube ich, 0,3% der Bitcoin-Transaktionen weltweit sind für illegale Sachen im Prinzip benutzt worden. Das ist verschwindend gering. Mhm. Und wenn wir hier von USA und Deutschland reden, dann ist das, jeder Verbrecher, der Bitcoin benutzt heutzutage noch, ist ein absoluter Vollidiot, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist einfach das Schlechteste, das ist so gut nachverfolgbar und du wirst es in Europa und in den USA nicht mehr in das normale System wieder reinbekommen, weil du, das musst ja zum Beispiel bei uns oder irgendwo sagen wir mal, in Euro geben. Und das ist ja, wird ja so gut überall nachverfolgbar sein. Oder ist es ja mittlerweile schon lange, dass die Gelder nicht angenommen werden. Das heißt, da wird auch keiner zu uns kommen. Das ist halt eher etwas, was dann im Prinzip Nordkorea und Co. Nutzen. Und dementsprechend hat sich das halt auch extrem positiv entwickelt. Und das ist auch wiederum ein Grund dafür, dass wir mit der MiCA-Regulierung jetzt auch ein Framework haben, was nichts anderes ist als die MiFID 2 für digitale Assets. Und dementsprechend auch das Framework für eben den Finanzsektor gebaut wurde und damit diese Massenadoption noch weiter stärkt. Was wir eben auch sehen, dass wir mittlerweile viele Banken haben, denen wir die Infrastruktur für Kryptos zur Verfügung stellen.
Ich möchte eben persönlich werden, im Vorgespräch, gerade als wir hergelaufen sind, Richtung Schule, hast du gesagt, oh, früher Tennis gespielt, also bis dahin ähneln sich noch unsere Wege, ich habe auch mal Tennis gespielt. Wie kommst du dann irgendwann auf die Idee und zu sagen, ich gründe unter anderem Bitpanda? Also was hat dich dazu bewogen, wie bist du überhaupt dahin gekommen?
Naja, das ist ja nicht so, dass man da eines Morgens aufwacht und sagt, so, jetzt muss ich da was machen und dann baust du einfach die größte irgendwie Krypto-Plattform in Europa und so weiter. So funktioniert das ja nicht. Die meisten Dinge, die dann wirklich erfolgreich sind im Startup-Bereich, die dann nachher Scale-Ups werden, ich würde mich auch nicht mehr als irgendwie sowas bezeichnen. Ich glaube, das ist dann schon nach 10 Jahren und so weiter und einer gewissen Mitarbeiterzahl dann auch vorbei. Du löst erstmal ein sehr, sehr kleines Nischenproblem. Das heißt, du hast etwas, wo es einfach gar nicht viele Kunden gibt und machst etwas besser und erleichterst den Leuten das Leben. Und wenn du damit erfolgreich bist, dann wird es automatisch passieren, dass du dann im Prinzip die nächste Etappe gehen kannst. Und so war das bei uns auch. Das heißt, du hast immer geschaut, was ist der Demand, wie entwickelt sich die Industrie, wie entwickelt sich die Regulierung und baust dann im Prinzip das, was gebraucht und wird, aber erstmal musst du den Proof haben, dass du mit dem, was du tust, auch wirklich erfolgreich bist und dass du auch wirklich delivern kannst, um es mal ganz klassisch zu sagen. Und wir haben einfach damals gesagt, das war 2013, da musstest du noch irgendwie nach Polen oder nach Japan Geld schicken, um dann irgendwie, wird dann umgewandelt in Dollar auf einer Börse und dann musstest du den Order setzen und die meisten, gehen auf die Straße, die meisten Leute wissen nicht, was ein Market Order, Limit Order ist, was ja auch nicht schlimm ist, aber das haben wir in der Schule nicht beigebracht bekommen. Und da haben wir gesagt, Mensch, das muss doch so einfach sein, als wenn du irgendwie was bei Amazon kaufst, ja, also mit den klassischen Zahlungsmitteln und so weiter, wie so ein Webshop einfach. Und das haben wir einfach gemacht, nur damals war die Zielgruppe eben nicht, wie es heute ist. Heute ist es ja mittlerweile so, wir haben, glaube ich, ungefähr in Österreich so viele Menschen oder sogar mehr Leute, die einen Bitpanda-Account haben, also in unserem Heimmarkt, als es Menschen gibt, die Aktien besitzen. Mhm. Also das sieht man schon, dass es mittlerweile in einer breiten Masse angekommen ist. Und in Deutschland haben wir eben auch, sind wir auch sehr, sehr stark vertreten, sind wir auch mittlerweile die größte Plattform. Und dementsprechend war es am Anfang einfach so, dass wir wirklich Leute bedient haben, die eigentlich nur eine Kopien von uns selber waren. Das war einfach so wirklich so eine ganz nerdy Szene noch am Anfang. Und das hat sich dann einfach über die Jahre dann einfach entwickelt. Und wenn wir dieses Gespräch in 3 Jahren nochmal führen, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder komplett anders reden. Oder das ist mittlerweile schon noch viel größer und etablierter. Aber genauso wie Aktienkurse geht es immer hoch und runter. Ja? Und aber wenn ich dann rauszoome, dann sehe ich diese Entwicklung einfach eine schöne Linie, die konstant immer nach oben gegangen ist oder relativ konstant mit so ein paar Hubbel nach oben und unten, die geglättet werden können. Und so ist es bei Technologie einfach. Mhm. Und ich glaube, wir haben jetzt 24 und ich glaube, wir können das nicht mehr wegreden. Das ist mittlerweile einfach eine Asset-Klasse, die da ist und die auch nicht mehr weggehen wird, die sich aber stets weiterentwickeln und verändern wird.
Ich glaube, es sollte ein Schulfach werden, jetzt wo du es mit der Schule noch angesprochen
hast. Naja, Krypto jetzt nicht, aber
das alles dahinter.
Finanzbildung.
Man könnte bitte, tatsächlich mal da ein bisschen im Kultusbereich mehr dran drehen. Definitiv, sind wir uns einig. Eine Zahl, Bitcoin steht aktuell bei?
Ich habe vorhin, glaube ich, mal geschaut. Was haben wir? 69, knapp 70.000 Dollar.
Knapp 70.000 Dollar und du wirst nicht gern darauf antworten. Ich weiß es, wenn überhaupt. Wo sind wir an Weihnachten?
Tja, das ist schon Weihnachtswunschzettel.
Jetzt noch ein halbes Jahr, hör
mal. Also, ich bin immer sehr dagegen, immer irgendwelche Finanzprognosen zu machen, weil es Leute dann vielleicht verleitet, irgendwie, ach, da kennen sie vielleicht damit aus, da wird man schon wissen. Ich weiß auch nicht mehr als alle anderen, weil das ist alles eingepreist. Das ist genauso wie bei Aktien. Das ist das Gleiche, jemanden zu fragen, Mensch, wo wird die Apple-Aktie am Jahresende stehen? Das weiß niemand. Es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen. Generell muss ich aber sagen, gerade in diesem Jahr sind extrem viele positive Dinge passiert. Die Vorzeichen sind sehr, sehr gut. Der nächste große Schub, den sehe ich in den USA, weil in den USA war einfach noch politisch immer noch so ein Hin und Her und da wurde im Prinzip auch dieses so ein bisschen Krypto so ein bisschen auch ein bisschen missbraucht, um die Parteien so ein bisschen gegeneinander, haben versucht, sie gegeneinander auszuspielen. Da erwarte ich spätestens Anfang kommendes Jahr eine einheitliche Regulierung, wie es in Europa ist, was dann die Adoption noch weiter vorantreibt. Wenn jetzt nicht irgendwelche geopolitischen Sachen wieder passieren, dann sehe ich da eigentlich eine sehr positive Tendenz. Aber man muss auch ganz klar sagen, das ist mittlerweile sehr, sehr stark an den klassischen Finanzmarkt gekoppelt. Also wenn ich dann, mittlerweile würde ich sagen, dass die ganzen Kryptowährungen sich sehr, sehr stark oder ähnlich auch im Gesamten, wenn ich die jetzt mal als gebündelt nehme, verhalte, wie zum Beispiel die ganzen Tech-Aktien in den USA. Ne? Das ist eine relativ ähnliche Volatilität und von der Risikoklassifizierung würde ich es ungefähr da, ne, mit reingeben, zumindest die großen Kryptos. Also ja. Wenn ich davon ausgehe, dass der Finanzmarkt wieder weiter wächst, dann bin ich halt auch da sehr positiv, aber generell durch die ganze Regulierung und die Adoption, die wir auch bei den Banken sehen, ich bin da sehr, sehr, weiterhin sehr, sehr positiv. Ich meine, was soll ich auch anderes sagen? Aber es ist wirklich so.
Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Termin fix gemacht. Neudenken in 3 Jahren sprechen wir jetzt nochmal über genau dieses Thema. Vielen Dank, Erik Demuth.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke.
Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.